Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 42. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Heute haben wir ein Thema im Podcast, das ihr euch gewünscht hattet und zu dem ich viele Fragen auf LinkedIn gestellt bekommen habe. Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel. Wir werden in dieser Folge tiefer in das Thema einsteigen. Aber beginnen wir erstmal mit den Grundlagen. Supplements sind konzentrierte Nährstoffe, die bestimmte Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Enzyme, Kräuter oder andere Substanzen enthalten. Sie werden entwickelt, um die Aufnahme bestimmter Nährstoffe zu erhöhen, die über die normale Ernährung nicht ausreichend aufgenommen werden. Häufig verwendete Beispiele sind Vitamin D, das besonders in sonnenarmen Regionen oft supplementiert wird, oder Omega-3-Fettsäuren, die vor allem in Fischölen vorkommen. Supplements können eine wertvolle Ergänzung zur täglichen Ernährung sein, insbesondere für Menschen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen oder gesundheitlichen Herausforderungen. Allerdings sollten sie mit Bedacht und nach Rücksprache mit einem Arzt oder Ernährungsberater eingenommen werden, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich auf die individuellen gesundheitlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Mein Gast in dieser Woche kennt sich mit Supplements besonders gut aus.
Experte der Woche.
Mein Gast in dieser Woche ist Nils Behrens. Nils hatte lange eine Schlüsselrolle bei der Lanzerhof-Gruppe, wo er seit 2011 Mitglied des Führungsteams war. Seit Juni 2024 ist er Chief Brand Officer bei Sunday Natural, einem Unternehmen, das sich auf hochwertige, natürliche Gesundheitsprodukte spezialisiert hat. Seit diesem Jahr moderiert er auch den Healthwise Podcast, der sich zu einem führenden Gesundheitspodcast in Deutschland entwickelt hat. In seinem persönlichen Leben verkörpert er die Prinzipien der Langlebigkeitsbewegung durch viel körperliche Aktivität, regelmäßigem Krafttraining und disziplinierte Selbstmotivation. Ob bei Herausforderungen wie Marathons, Triathlons und Radrennen, beim Golf und Stand-Up-Paddling im Sommer und Skifahren im Winter, er strebt danach, die Grenzen der körperlichen Ausdauer und des persönlichen Wachstums zu erweitern. Und heute erweitert er unser Wissen über Supplemente. Nils, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute hier persönlich sehen und wir uns unterhalten.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sind ja in hier so einer ganz tollen Räumlichkeit und ich habe gerade schon reingekommen und sagte so, the new economy is still alive. Woraufhin ich nur die als Antwort kam, okay, man erkennt dein Alter, weil new economy ist ja zugegebenermaßen jetzt auch schon wieder 24 Jahre her.
Ja, du gibst mir schon das erste Stichwort. Wie alt willst du eigentlich werden?
Wie alt ich werden möchte, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte diese Frage auch nicht völlig undifferenziert beantworten, weil die meisten sind natürlich sehr schnell bei den 120. Du hast das ja, glaube ich, auch committed, dass du sagst, du möchtest 120 werden. Und ich glaube auch, dass das eine sehr gute Zahl ist, weil es tatsächlich das ist, was wir zumindest nach der heutigen Stand der Forschung auch jeder bestätigt, dass unser Körper dazu fähig ist. Mhm. Aber natürlich möchte ich, jetzt sind wir wieder bei diesen beiden Worten Lifespan und Healthspan, möchte ich es natürlich nur auch mit einer guten Healthspan. Das heißt also, für alle, die vielleicht die Begrifflichkeit nicht so kennen, Lifespan ist ziemlich easy, die kann jeder messen. Es gibt einen Punkt, wo wir geboren sind und es gibt einen Punkt, an dem wir sterben werden. So, und das ist dann die Lifespan. Und dann gibt es aber den Healthspan. Das ist eben halt der Bereich, wo wir möglichst frei von altersbedingten Einschränkungen sind. So, und wenn das auch 120 Jahre lang geht, dann count me in.
Ja, also das wäre der perfekte Zustand. Die 120, ich sage es immer wieder, ist die Ambition. Wenn es dann 110 werden, bin ich auch happy. Also solange es bei voller Gesundheit ist.
Und genau.
Das ist das Ziel.
Genau, aber ich finde, das, was man ja einfach immer nicht vergessen darf, ich finde, dass insgesamt durch so Brian Johnson, diesen Multimillionär, der da jetzt versucht, nicht zu sterben, hat man manchmal das Gefühl, dass diese ganze Longevity-Bubble so ein bisschen in so eine Freakshow abdriftet und dass es auch anfängt, dann auch die Lebensqualität signifikant zu reduzieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, über den ich auch nicht hinausgehen möchte. Das heißt also, ich möchte nicht jeden Tag das gleiche essen, jeden Tag hundertprozentig den gleichen Rhythmus haben. Ich möchte nicht meine Freunde sozusagen vernachlässigen. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte auch mal am Wochenende auch nochmal mit meinen Freunden dann irgendwie auch eine lustige Feier haben. Das muss nicht immer zwingend mit viel Alkohol oder Alkohol überhaupt generell zusammenhängen. Aber ich möchte dann nicht sagen, dass ich jetzt bitte um 8:30 nach Hause gehen möchte, weil ich um 9:30 immer schlafen gehe, weil das eben halt mein zirkadialer Rhythmus sozusagen vorgibt. Also so weit würde ich nicht gehen.
Ja, Brian Johnson ist vielleicht auf dem Spektrum sehr extrem und versucht wirklich alles zu tun, damit er nicht stirbt. Also ich finde es vorbildhaft, ist nicht für mich.
Es ist eine Blaupause, wie er sagt.
Genau,
also man kann sich dann gucken, welche Teile dieser Blaupause man übernehmen möchte.
Genau. Und also ich finde es, ich nehme es als Inspiration, aber ich bin kein Dogmatiker, von daher passt das nicht für mich. Aber er wird ja auch immer kommerzieller, indem er quasi sein Supplement
verkauft und T-Shirts
Stack.
Und genau. In der Tat.
Ja. Die meisten kennen dich ja als, ich sag's jetzt einfach mal, als Markenbotschafter vom Lanzerhof. Und jetzt bist du Chief Brand Officer bei Sunday Natural. Wie kamst du dem Wechsel?
Ich glaube, es war einfach Zeit für eine Veränderung. Das ist so ähnlich, wie man im Körper ja immer, also jeder hat, glaube ich, der nicht unter einem Stein schläft, hat mitbekommen, dass letzten Winter so viele Leute Eisbaden wie noch nie. So, warum geht man Eisbaden? Man geht das natürlich, um einen Impuls auf den Körper zu setzen, den Körper wieder in einen neuen Stress auszusetzen. Und ich hatte so für mich nach 12 Jahren Lanzerhof das Gefühl, dass ich diesen Job sehr, sehr gerne mache, dass ich da wirklich viel auch in der Zeit erreichen konnte. Aber ähnlich wie das Eisbaden sozusagen war es für mich auch Zeit mal wieder für einen neuen Impuls. Und ich habe vor allem das Gefühl gehabt, dass ich noch mehr direkt verändern kann bei Sunday Natural. Warum glaube ich das? Weil es natürlich einer viel größeren Breite zugänglich ist. So, wir haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt also, die Sachen sehen zwar immer sehr gut und hochwertig aus, aber sind eben halt im Vergleich zu allem, was es sonst am Markt gibt, eigentlich immer Preisführer so und Qualitätsführer zugleich. Das heißt also, man kann einer sehr großen Breite von Menschen damit wirklich helfen. Und wenn man dann über das, was wir hier tun, eben halt über Podcasts und ähnliche Dinge, dann auch eine entsprechende Aufklärung macht, dann ist es tatsächlich etwas, was sehr niedrigschwellig ist im Vergleich eben halt zu einem Aufenthalt im Lanzerhof, der ja doch, ich sage jetzt mal immer so, der nur der Top 1% der Bevölkerung eben halt zugänglich ist. Von daher finde ich es einfach schön, dass man das, was man tut, einfach noch breiter anwenden kann beziehungsweise einer breiteren Masse zur Verfügung stellen kann.
Du hast vollkommen recht, der Supplementemarkt ist ja wenig reguliert. Es gibt Regulation, aber die ist sehr niedrigschwellig im Vergleich zu Arzneimitteln und es gibt Hunderttausende von Anbietern. Von daher finde ich es ganz gut, wenn man sich dann über Qualität in der Zusammensetzung des Supplements und dann aber auch in der Darreichungsform, ihr habt keine Plastikgefäße, sondern es sind Glasflaschen, der Deckel ist aus einem speziellen Material. Das ist schon schön.
Ja, und es ist vor allem ja auch, also das ist ja das Tolle an dieser Gründerstory, muss man ja wirklich sagen, so der hat das aus einem eigenen Bedürfnis heraus gemacht. Das heißt also, er sagt einfach wirklich so, dass das, was er brauchte für sich und seine Gesundheitsgeschichte, da redet er ja auch relativ offen, wenn er mal drüber redet, hat er eben halt nichts am Markt gefunden, was so klar ausweist, was eigentlich drin ist. Das heißt also bis heute, ich habe es schon in meiner Podcast gesagt, ich finde es immer so lustig, wenn man jetzt in den Drogeriemarkt geht und dann Magnesium kauft, dann steht einfach drauf, das ist Magnesium. So, aber man weiß nicht, welche Art von Magnesium, weil üblicherweise Magnesium ja immer mit etwas anderem gekoppelt. Und dieses Thema, ob es jetzt, also in meisten Fällen ist es dann Magnesiumoxid und es gibt eben halt für jede Magnesiumart auch unterschiedliche Aufgaben. So, und deswegen empfehle ich ja immer, alle Freunde, die mich immer so fragen, empfehle ich immer so ein wirkliches Breitbandmagnesium. Also wir haben da so ein Magnesium-11-Komplex, wo ich dann einfach so sage, so, damit hast du schon sehr, sehr viel abgedeckt, aber es kommt jetzt ja auch im Oktober dann nochmal das Magnesium-Trionat, was dann eben halt nochmal das Gehirn-Magnesium ist, wo man tatsächlich, also kein Health Claim, aber wo man wirklich Studien schon irgendwie sehr vielversprechend sind, dass Menschen sogar Alzheimer zurückdrehen konnten. Mhm. So, und das sind natürlich alles so Dinge, die mich jetzt sozusagen und dich, wie ich sich einschätze, natürlich total euphorisch machen und gar nicht abwarten können, wann es endlich da ist.
Ja, also ich nehme das Magnesiumtrionat, das bestelle ich aus dem Ausland, weil es in Deutschland nicht verfügbar ist und freue mich auch drauf, wenn
ab
es
Oktober,
dann verfügbar ist.
Ab Oktober.
Ich nehme das Magnesium 11, muss ich sagen, und es funktioniert hervorragend. Ich bin ein großer Magnesium-Fan, also es gibt ganz wenig Supplemente, die ich uneingeschränkt empfehlen kann, weil ich finde, Supplementierung immer eine persönliche Sache ist und ich versuche immer allen Leuten zu erklären, dass man Defizite damit ausgleicht und dass keine Ernährung oder gute Ernährung ersetzt. Aber in dem Fall, ich habe so No-Regret-Supplemente wie D3, K2, also Vitamin und vor allem Magnesium.
Ja, ja, Magnesium würde ich auch hundertprozentig dazu stimmen. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich immer grundsätzlich empfehle. Ich habe mittlerweile eine WhatsApp, die ich immer allen Leuten dann irgendwie weiterleite, weil ich so häufig immer die gleiche Frage bekomme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde immer allen dazu raten, erstmal am Anfang mit so einem Deck zu beginnen. Mhm. Das heißt also wirklich meine Frau hasst mich immer dafür, weil sie findet das so nach Krankenhaus, also ich finde, ich habe ein ganz schönes noch gefunden, aber dass man grundsätzlich immer sich seinen Tag plant oder seine Woche plant. Ich mache das meistens so, dass ich diese Stacks, also ich habe mehrere, weil zugegebenermaßen sie nicht so groß sind, dass da alle reinpassen, aber die befülle ich immer am Sonntag und dann weiß ich eben halt genau, ob ich sie heute schon genommen habe oder nicht. Ich habe sie jetzt hier bei mir in meiner Aktentasche neben mir und ich könnte jetzt reingucken, ob ich heute am Dienstag quasi schon meine Supplemente genommen habe. Und das, glaube ich, ist der einzige Weg, wie man es schafft, eine wirklich konsequente Supplementierung hinzubekommen, weil man ganz ehrlich gesagt, wenn man dann immer wieder unterbricht, dann sich nicht wundern muss, wenn man keinen Effekt hat.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis, weil ich reise viel und manchmal vergesse ich in der Hektik die Supplemente einzupacken. Und dann, ich habe immer einen Notfallbedarf im Koffer, immer drin. Von daher, ja, aber ich lege ich nicht trocken, aber das ist ein guter Hinweis, das
aber vorzubereiten. Aber ich habe wirklich ganz, ganz häufig in meinem Leben das leider auch schon gemacht. Und dann habe ich immer wieder, und da komme ich wieder zum Magnesium, habe ich dann immer wieder, das Magnesium ist das Einzige, was ich wirklich nicht vergessen darf, weil dadurch, dass ich wirklich viel Sport mache, ich dann immer merke, dass ich dann sehr schnell auch zu Krämpfen neige. So. Mhm. Und gerade wenn ich dann eine längere Reise habe und dann ohne Magnesium, dann musste ich dann schon eigentlich in sehr vielen Ländern immer dann mich auf die Suche machen. Und da bist du dann wirklich bei dem Punkt, wo du dann sagst, okay, du weißt, dass du jetzt vielleicht für deine Muskeln was Gutes tust, aber du weißt nicht, was das noch so mit sich bringt. Du weißt nicht, ob es ein synthetisch produziertes Magnesium ist. Du weißt nicht, ob da aus welchem Material die Kapseln sind. Häufig sind es nicht mehr Kapseln, sondern immer solche lustigen Dragees, wo du dich dann nochmal fragst, wie haben die es jetzt geschafft, dieses Pulver in diese Dragee-Form zu bringen? Was sind da noch für Füllstoffe drin? Also all diese Dinge, über die ich mir früher zugegebenermaßen nicht so viel Gedanken gemacht habe. Und umso tiefer man wirklich in dieses Thema einsteigt, umso mehr sieht man, wie viel man sich auch mit Supplementen dann auch einen Schaden zuführen kann. Und ich finde, die größte Überraschung, und die habe ich tatsächlich erst gelernt, seitdem ich jetzt hier bei Sunday bin, ist, dass für die Dosierungen, die Inhaltsstoffe, die auf dem Etikett stehen, ausschließlich der Hersteller verantwortlich ist. Also das heißt also wirklich so, ich könnte jetzt hier, ich habe hier diese wunderschöne Wasserflasche und ich könnte jetzt irgendwie ein Label draufkleben und sagen, hier sind 500 Gramm Taurin drin und 300 Gramm Kreatin. Und du müsstest mir glauben, in Wirklichkeit sind 3 Gramm Kreatin und 3 Gramm Taurin drin. Aber letztendlich, wenn du nicht zufällig ein Labor dabei hast, dann müsstest du sagen, okay, dann ist das wohl so.
Genau, also es empfiehlt sich immer, auf das Laborzertifikat zu schauen. Also erstens, ob eins angeboten wird und dann wirklich auch mal reinklicken auf den Link und zu schauen, ist denn da wirklich das drin, was zugesagt wird.
Ja, definitiv.
Jetzt fragen sich sicherlich unsere Hörer, was nimmst du alles an Supplementen? Ja, jetzt sitzt du an der Quelle. Du bist ein sportlicher Mensch, wir kommen gleich zu deiner Bewegungsroutine. Lass uns erstmal bei den Supplementen bleiben. Was nimmst du alles?
Also es ist wirklich so, das ist auch die Philosophie von unserem Gründer, der Jörg Schweikert, der auch immer wieder sagt, man sollte nichts auf Dauer nehmen. So, das heißt also, deswegen bin ich sehr wechselfreudig tatsächlich. Das heißt, ich nehme meistens dann immer mal auch Kombinationsprodukte von uns, die ich dann nehme, solange bis sie leer sind und dann wechsle ich wieder so. Das heißt also, es gibt dann eben halt eins für, es nennt sich Beautiful Aging. Ich würde sagen, das ist so der Inbegriff der Longevity Supplements. Alles, worüber die Longevity-Szene so redet, eben ist da drin. Alles in diesem Produkt. Und das ist aber so, wenn du es dann nach der Dosierung nimmst, dann ist es auch nach 2 Wochen leer. So, das heißt also, sowas mache ich dann zum Beispiel mal. Ich mache aber auch, wir haben ein Multivitamin Premium, wo 60 verschiedene Präparate drin sind. Auch sowas nehme ich dann mal für eine Dose. Mhm. So. Ich habe darüber hinaus so ein paar Klassiker, die ich eben halt immer nehme. Und da sind wir uns dann doch sehr ähnlich. Also ich habe also mein Magnesium, was ich immer zu mir nehme. Ich nehme das Omega-3 auch zugegebenermaßen in einer deutlich höheren Dosierung, als wir offiziell draufschreiben dürfen. Weil, du musst mal überlegen, wir haben hier die Sophie mit im Raum, die zugegebenermaßen deutlich weniger wiegt als ich auf jeden Fall, als du, würde ich sagen, auch.
Bestimmt.
Und jetzt kaufen wir uns alle 3 Omega-3 bei Sunday und da steht drauf, man soll eine Kapsel am Tag nehmen. Dass wir natürlich jetzt vom Volumen her alleine viel, viel mehr mitbringen, kann es ja nicht sein, dass die schlanke Sophie und wir beide dann alle drei nur eine Kapsel brauchen. So, und deswegen, also bin ich sehr großzügig eben halt im Omega-3 supplementieren zum Beispiel. So, das heißt also Magnesium, Omega-3, Vitamin D kombiniert mit K ist eben halt das, was so ein Must-Have ist. Zink ist, würde ich sagen, für Männer nochmal wichtiger sowieso, aber generell empfehle ich eben halt allen immer das Zink. Dann ist das Thema Q10 ab einem gewissen Alter sowieso, aber ich halte es eben halt insgesamt für sehr, sehr wichtig. Bei Q10 ist es ja immer so ein bisschen so, ich sage immer, wenn die Mitochondrien, also die Kraftzellen in unserem Körper, die wie ein Motor sind, dann ist das Q10 ja quasi der Schmierstoff, damit der Motor auch gut läuft. So, und damit wir dann auch noch in den Motor was reintun, kommen bei mir noch die B-Vitamine dazu. So, das ist erstmal so das, was ich sagen würde. Das ist so für mich das, was ein Stück weit gesetzt ist und nicht variiert wird. Die anderen Sachen variiere ich. Da habe ich auch mal, wir haben auch ein Präparat gegen Haarausfall. Also, ich weiß noch nicht so genau, ob es gut funktioniert. Also zumindest habe ich noch Haare. Aber
ich werde jetzt nicht anfangen zu probieren. Bei mir ist der Zug abgefahren.
Aber auch sowas, da probiere ich das dann eben halt mal für eine Zeit lang aus. Und jetzt kommt für mich der zwei Sachen noch. Das eine ist das Thema Taurin. Das habe ich tatsächlich im Interview mit Bas Kast nochmal gelernt, dass das in der Studienlage momentan sehr, sehr bullisch gesehen wird, dass das tatsächlich viele der altersten Generationen aufhalten könnte. Mhm. Da muss man wirklich sagen, dass das etwas ist, wo ich jetzt meine Eltern auch schon mit versorgt habe, damit die sind eben halt dann jetzt so. Mein Vater wird jetzt 80 dieses Jahr, also von daher hoffe ich eben halt, dass ich ihn damit dann auch noch ein bisschen länger halten kann. Meine Mutter ist 4 Jahre jünger, also von daher glaube ich, tut ihnen das auf jeden Fall auch gut. Da ist die Studienlage noch nicht abgeschlossen, ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Euphorie, die die Forscher da im Augenblick haben und jeder von den Forschern, der da dann arbeitet, nimmt es auch schon. Ja. Also von daher würde ich jetzt einfach mal so sagen, kann man da auf jeden Fall schon mal reingehen. Und last but not least, der größte Gamechanger wirklich für mich in meiner gesamten Supplement-Historie ist das Thema Kreatin. Das ist etwas, was ich nie regelmäßig genommen habe, was ich auch immer so als kann man machen, muss man aber auch nicht. Und ich habe es auch immer so für so Bodybuilder oder Kraftsportler so in dem Maße gesehen, weil es eben halt die Wassereinlagerung im Muskel erhöht und dadurch eben halt die Muskeln auch ein bisschen definierter aussehen. Da haben ja immer ganz viele Frauen, schreiben mich tatsächlich immer wieder an und sagen so, ja, aber ich will ja nicht so aufgeschwemmt aussehen. Weil ich so, nein, es ist ja nicht das extrazelluläre Wasser, sondern es ist ja das Wasser, was im Muskel ist. Dadurch sieht man eben halt nicht, ganz im Gegenteil, man sieht eben halt definierter aus. Genau. So. Aber jetzt kommen wir eben halt zum entscheidenden Punkt. Also Kreatin ist ja das best erforschte Nahrungsergänzungsmittel. Und das, was es auch macht, ist, dass es eben halt das ATP, das ist das, was aus den Mitochondrien als Energie rauskommt, also wie aus der Steckdose eben halt Volt rauskommt, das ist das, was eben halt schneller und besser und effizienter im Körper transportiert wird. Und das merke ich in erster Linie dadurch, dass ich wirklich nahezu keine kognitive Ermüdungserscheinung mehr habe. Und das ist für mich eben deswegen der größte Effekt, den ich jemals bei einem Nahrungsergänzungsmittel direkt hatte.
Ja, das stimmt. Also da ist die Studienlage sehr gut, dass es wirklich einen neuroproduktiven Effekt hat, Kreatin. Deshalb nehme ich es auch. Es ist Teil meines täglichen Stacks. Ich habe mit 3 Gramm pro Tag angefangen. Man hat mir empfohlen, 5 Gramm zu nehmen. Das mache ich. Ich merke es keinen Unterschied zwischen den 3 und den 5 Gramm. Und ich gebe auch zu, ich vergesse es ab und zu mal. Mhm. Ich glaube, das ist nicht schädlich.
Nein. Deswegen, Unterbrechungen sind gut, weil genau. Auch das holt dem Körper immer mal wieder aus der Hängematte raus. Also deswegen sage ich ja auch, dass einfach mal alles mal zwischendurch einmal wieder weglassen, immer gut ist.
Genau, es ist genauso wie die Supplemente gegen oxidativen Stress. Mhm. Wir brauchen den oxidativen Stress immer wieder mal. Nicht durchgehend, aber deshalb lohnt es sich immer wieder auszusetzen.
Definitiv. Und ich finde, man muss sich auch immer fragen, also der erste Zweifel, den hatte ich tatsächlich mal, glaube ich, mit dem Professor Michalsen hatte ich ein Gespräch. Damals war ich, also wenn ich Kreatin auf Platz 1 von größten Gamechanger für mich war, auf Platz 2 auf jeden Fall Astaxanthin. Mhm. Auch das hat mir unheimlich, hat irgendwie alles verbessert. Besserer Schlaf, bessere Energie, besseres Aussehen tatsächlich, weil man so ein bisschen frischer aussieht tatsächlich. Also das Astaxanthin ist ja auch für die Farbe im Lachs und den Flamingos verantwortlich. Und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich gerade im Winter nicht zu käsig daherkomme. Mhm. Das heißt also, ich bin jetzt auch nicht flamingorot, aber man sieht einfach insgesamt gesünder und frischer aus. So. Also von daher, Astaxanthin ist sozusagen auf Top 2 meiner Lieblingssupplements. Aber auch da, ich hatte dann so viel mehr Energie und da hat mir dann der Andreas Michalsen auch gesagt, ja, aber Nils, du musst auch mal überlegen, man weiß ja gar nicht genau, wo die Energie herkommt. So, das heißt also, man weiß auch nicht, vielleicht ist es ja auch Burning Candles von both sides. Mhm. So, und von daher ist das zum Beispiel etwas, was ich immer mal nehme für eine Zeit lang und auch wieder weglasse.
Ja, das ist gut. Ich habe es bislang noch nicht ausprobiert, aber jetzt.
Astaxanthin, ich kann es wirklich. Ich schicke dir was.
Ja. Sehr gut. Du bist ja ein sportlicher Mensch. Und wir haben ja die üblichen Pfeiler der Langlebigkeit, also Bewegung, Ernährung, Schlaf, großes Thema, würde ich auch gerne mit dir nochmal drüber reden, soziale Interaktion, um das Gehirn weiterhin auf Trab zu halten. Wie wichtig ist Bewegung für dich?
Oh, für Bewegung war für mich schon immer sehr, sehr wichtig. Ich war aber immer mehr ein Ausdauersportler. Mhm. Und das habe ich über viele, viele Jahre dann auch nahezu ausschließlich gemacht. Also ich war immer viel, viel joggen. Und darüber hinaus mache ich im Alltag aus Leidenschaft wirklich wahnsinnig gerne alles mit dem Fahrrad. Ich bin heute wieder mit dem Fahrrad hier. Ich habe in Berlin gar kein Auto und fahre alles mit dem Fahrrad hier. Ich habe natürlich jetzt das Glück, ich bin jetzt im Sommer hergezogen. Mal sehen, wie der Winter so wird. Aber nichtsdestotrotz, also alles, was so innerhalb von einer halben Stunde mit dem Fahrrad erreichbar ist, mache ich auch mit dem Fahrrad. Das heißt also, das macht mich wirklich sofort glücklich, witzigerweise. Mhm. Mich macht Fahrradfahren einfach unglaublich glücklich. Für mich ist das Thema Laufen etwas, was so wie andere Leute meditieren, einfach wahnsinnig gut ist, um nachzudenken, runterzukommen. Von daher, das sind so für mich so wichtige Bausteine. Nichtsdestotrotz habe ich es vom Zeitkontingent jetzt deutlich verändert, weil früher bin ich einfach automatisch, wenn ich Sport machen wollte, laufen gegangen. Jetzt gehe ich halt morgens dann viel häufiger als ins Gym. Mhm. Weil auch das ist ja etwas, man hat ja in der Longevity, als es noch nicht mehr Longevity-Szene hieß, also früher hat man ja immer gedacht, dass das die beste Prävention ist, dass man eben halt etwas für seine Herzgesundheit tut, weil natürlich die häufigste Todesursache immer mit dem Herzen häufig was zu tun hat. So. Und von daher dachte man immer, okay, du schütze dein Herz, dann geht's ja auch gut. Das ist ja auch nicht falsch. Allerdings ist der Aufwand, den man dafür betreiben muss, also jetzt im Pareto-Prinzip diese 80% von dem, was man erreichen kann, kannst du auch schon erreichen, wenn du eben halt 30 Minuten am Tag eine moderate Ausdauerbelastung hast. Und das können eben halt auch die Spaziergänge oder meine Fahrradfahrten dann sein. Das heißt also, die Notwendigkeit rein für deine Herzgesundheit, so viel Aufwand zu treiben, wie ich es in der Vergangenheit eben, ich bin 7-mal Marathon mitgelaufen, keine Ahnung, wie oft Halbmarathon und 10-Kilometer-Kämpfe und sowas alles. Also dieser ganze Sachen, das kannst du aus Spaß oder aus Leidenschaft machen. Das ist aber nichts, was du zwingend für dein Herz tun solltest. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich so, dass Ausdauersportler, die es über viele, viele Jahre gemacht haben, ja auch immer ein Sportlerherz haben. Das heißt, das Herz ist ein bisschen vergrößert. Und das kennt jeder, der mal früh mit Knetgummi so gearbeitet hat. Man hat ja die gleiche Masse nur. Und in dem Augenblick, wenn du dann das Objekt, was du aus Knete gebaut hast, etwas größer ziehst, werden die Wände etwas instabiler. Und deswegen sind tatsächlich Menschen, die, also auch ich, werde wahrscheinlich irgendwann im Alter, wenn dann eine gewisse Ermüdungserscheinung kommen, wird es dann so sein, dass dann eine gewisse Instabilität aufgrund der Vergrößerung des Herzens dann da ist. Und das heißt also, es ist dann häufig, dass eben halt so ein Vorhofflimmern oder die Klappen nicht richtig schließen oder solche Dinge eben halt entstehen. Das heißt also, ich möchte jetzt hier keinen Shoutout für alle Couch-Potatoes hier machen und sagen, ihr hattet immer recht. Aber es ist wirklich so, dass das Thema Herzgesundheit durch eine moderate Bewegung kontinuierlich, das ist der Schlüssel, auch aufrechtzuerhalten ist. Während das Thema Muskulatur eben halt ganz klar degeneriert. Also es ist wie alles, if you don't use it, you lose it. Das heißt also, man muss eben halt darauf achten, dass man den Muskelabbau, der uns im Alter dann früher oder später eben halt erreichen wird, dass du da so gut wie möglich gegen ansteuerst. Und das ist das, was momentan eigentlich mein Hauptfokus hat, auch mit einer gewissen Spaß dabei und gleichzeitige Frustration, weil ich einfach sage, dadurch, dass ich nicht so ein Muskelgedächtnis in den frühen Jahren aufgebaut habe, fällt es mir viel, viel schwerer. Das heißt also, wenn man sich anschaut, wie viel Sport ich eigentlich mache und wenn man mich dann irgendwie in Badehose sieht, dann wird man denken, da habe ich jetzt mehr erwartet, so im Sinne von mehr Masse. Und das ist eben halt das, was tatsächlich ich nur allen, das ist das Shoutout für alle, die noch unter 25 sind, weil bis dahin ist Muskelaufbau möglich, ab dann ist Schluss. Das muss man einfach mal so sagen. Das heißt also, alles, was man macht, bis man 25 ist, ist das, was man sozusagen als Depot auf die hohe Kante legt. Also von daher, ich mache im Augenblick, ich laufe mindestens 2-mal die Woche, eher 3-mal die Woche immer noch, aber ich gehe auch mindestens 3-mal die Woche ins Gym.
Ja, das ist super. Also ich habe lange Zeit kein Krafttraining gemacht, weil es mir nicht in den Sinn kam und lieber gelaufen bin, bin auch viele Marathons gelaufen und ich glaube nicht, dass Marathonlaufen gesund ist, um ehrlich zu sein.
Der Weg dahin ist gesund, der Lauf selbst nicht.
Genau. Und für mich war der Gamechanger wirklich das Krafttraining. Mhm. Ja, also es ist, ich habe freies Körperfett abgenommen, ich habe Muskulatur zugelegt, also man kann schon noch Muskelmasse zulegen, nur nicht in dem Maße wie mit 25.
Und nein, ich sehe das auch.
Es hat alles also verändert.
Es shiftet sich. Also meine letzte Messung, die ich hatte, da war es eben halt so, dass ich 2,3 Kilo Fett abgenommen und 3,5 Kilo Muskeln zugenommen. Das heißt also, das ist ja auch das, wo man dann auf der Waage dann immer ein bisschen frustriert ist, dass man immer schwerer wird. Aber wenn man es dann sich eben halt auf der zellulären Basis anschaut, dann sieht man eben halt, dass es die richtige Gewichtszunahme ist.
Ja, deshalb ist der BMI nicht für alle Menschen ein guter Indikator.
Ich bin übergewichtig, laut BMI. Ja.
Also ich bin an der Grenze. Und aber abseits von dem BMI ist Krafttraining wirklich ein Gamechanger. Ich kann das jedem nur empfehlen. Und wenn es nur einmal die Woche ist, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel Spaß habe, Gewichte zu heben und gerne schwere Gewichte.
Ich finde, die Steigerungen machen es wirklich so aus. Und da habe ich auch einen kleinen Shoutout an das Soar Gym. Die haben da jetzt neu in Hamburg aufgemacht. Und da war ich dann in so einer einer Übung drin und dann meinen sie, ja, die Übung machst du super, das Gewicht stimmt nur nicht. Und ich so, wieso, ich habe gerade von 40 auf 50 erhöht. Sagen sie, ja, mach mal 90. So, und das ist natürlich dann in dem Augenblick, denkst du, absurd, weil du hast das Gefühl, die 50 sind so schwer. Dann haben die mir wirklich dann kurz mal 40 Kilo draufgelegt und es ging auch. Ich bin mittlerweile jetzt bei 130 und das ist nur 6 Wochen her, dieses Gespräch. So, also du siehst im Grunde genommen, was da an Steigerung möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was einen so motiviert, dass man dann auf einmal so sieht, okay, da geht noch was, da geht immer noch was. Und natürlich wird es immer härter. Und natürlich ist da, irgendwann werden da auch Grenzen erreicht sein, logischerweise. Aber nichtsdestotrotz, im Augenblick macht es mir einfach wahnsinnig Spaß zu sehen, wie man sich eben halt da auch steigert und verändert.
Was ist deine Lieblingsübung?
Meine Lieblingsübung, würde ich sagen, war viele, viele Jahre echt das Bankdrücken. Das Problem ist nur beim Bankdrücken, dass du, um da wirklich in die höheren Sätze zu kommen, eigentlich einen Partner brauchst. Mhm. So, dass man die letzten Ausführungen, man sagt ja immer, ich glaube, Bruce Lee hat es einmal gesagt, er zählt nur die Wiederholungen, die auch wehtun. Mhm. Also die Wiederholungen, die wehtun, kannst du natürlich beim Bankdrücken alleine nur sehr, sehr schwer machen, weil du sonst dann die Stange nicht mehr hochkriegst und dann wirst du von der Stange zerquetscht. Also von daher ist das natürlich so ein bisschen das Problem. Aber ich habe jetzt interessanterweise eine neue Leidenschaft, was ich früher immer gehasst habe, auch für Beinübungen gefunden. Mhm. Das heißt, also so eine klassische Beinpresse so in so einer Schräge, in so einem 45-Grad-Winkel dann nach oben pressen. Auch das macht mir mittlerweile wirklich großen Spaß, weil da war ja wirklich das Entscheidende nicht dieses Gewicht, was man steigert, sondern die Range of Motion. Mhm. Weil das ist ja das, was Arnold Schwarzenegger tatsächlich immer wieder in all seinen Veröffentlichungen sagt, dass die Leute einfach eine zu geringe Bewegungsradius nutzen. So. Und auch da hat mich dann mein Coach Walter dann dabei erwischt, wie ich dann immer mehr Gewicht drauf tat. Und dann meinte er so, pass mal auf, hier ist der Widerstand. Ich möchte so gegen den Widerstand erstmal die Platte runterkommen lässt. Und dann war natürlich diese 120 Kilo, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, unmöglich. So, wenn du die Full Range of Motion rausgibst, dann muss ich auf einmal auf 80 erstmal runtergehen. So, und jetzt mittlerweile bin ich wieder zumindest auf 110. Aber trotz allem, du siehst eben halt in dem Augenblick, das kann sich ja jeder vorstellen, wenn man jetzt eben halt sich überlegt, man liegt auf einer Bank und man hantiert nur im oberen Radius. Das heißt also, man senkt die Stange nur immer um, sag ich mal, 10, 15 Zentimeter. Ja. So, dass das relativ einfach ist. Aber wenn man dann die Stange einmal unten bis auf die Brust hatte und sie von da aus dann wieder hochzubekommen, dass das nochmal ganz andere Muskeln aktiviert. Und das ist eben halt der entscheidende Punkt, wo man eben halt auch drauf achten muss.
Ja. Ja, vor allem das langsame Unternehmen. Die exzentrische Übung ist am schwierigsten. Meine Lieblingsübung ist der Deadlift, das Kreuzheben.
Den hasse ich tatsächlich. Nein, aber weil ich immer Angst habe davor, dass ich mir wirklich dann mich verhebe. Ja. Und den mache ich bei mir im Gym quasi umgekehrt. Das heißt also, wir haben dann so einen Hip Riser. Mhm. So, und das war lustigerweise genau die Übung, von dem ich gerade gesagt habe, wo ich jetzt mittlerweile auf 130 bin. Mhm. Weil da wird dir dann einfach dann das Gewicht sozusagen über deine Hüfte gelegt und dann musst du quasi mit aufgestellten Beinen dann den Po heben. Hat die gleiche Muskulaturansprache wie beim Deadlift. Also nahezu, aber eben halt die Hauptmuskulatur, die angesprochen wird, ist eigentlich ziemlich identisch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da verhebst, in Anführungsstrichen, ist deutlich geringer als beim Deadlift.
Also ich mache das alles nur unter Anleitung, genau aus diesem Grund, weil man relativ schnell ins Muskelversagen kommt, also beim Bankdrücken oder Schrägbankdrücken. Und von daher, ich brauche da jemanden, der auf mich aufpasst, dass mir das Gewicht nicht ins Gesicht fällt.
Ja, und ich bin dann immer wieder überrascht, eben halt genau, also ich mache das jetzt seit vielen Jahren, dass ich Krafttraining mache, aber seitdem ich jetzt in diesem neuen Gym bin, wo immer mal ab und zu jemand vorbeikommt und sagt, mach das mal anders, so merke ich eben halt, was das für ein Gamechanger ist.
Ja, in dem Zusammenhang liebe Grüße an Alex und Francesco von Grit.
Ah, ausgezeichnet. Habe ich schon viel gehört, die sind hier in Berlin, die müssen gut sein, ne?
Sind hervorragend.
Ja, habe ich tatsächlich lustigerweise jetzt schon häufiger gehört.
Lass uns über Ernährung reden.
Ja.
Weil, wie gesagt, das Krafttraining war für mich ein Gamechanger, aber Ernährung spielt halt eben auch einen großen Einfluss. Also ob das Fueling ist für einen Ausdauersport, über Gels und andere Elektrolyte. Wie sieht deine Ernährung aus?
Meine Ernährung ist das, was ich glaube, Peter Attia das Proteinfasten nennt. Das heißt also, ich habe eine ganze Zeit lang auch dieses intermittierende Fasten gemacht, was ja interessanterweise selbst von vielen Fastenärzten manchmal hinterfragt wird. Also sie sagen alles ist Gutes, aber so wie es die meisten machen, ist es halt schlecht, weil das Frühstück weglassen. So. Ja. Und weil unsere Stoffwechselaktivität natürlich morgens eigentlich mit am höchsten ist, ist es dann eigentlich dumm, gerade diese Mahlzeit wegzulassen. So. Also wenn, dann sollte man eigentlich Dinner-Canceling machen, aber Dinner-Canceling ist halt
sozial unverträglich.
Das ist eben halt sozial unverträglich. Das ist eben halt genau das Problem. So, und deswegen ist jetzt meine Lösung im Augenblick, weil ich auch wirklich mit dem Intervallfasten immer das Problem hatte, auf meine Proteinmenge zu kommen. Also man sagt ja immer, dass man so 1,6 Gramm Protein pro Kilo Körpermasse haben sollte. Und wenn man in der Aufbauphase ist, gerne auch mal 2, wenn man genügend trinkt voraussichtlich. So. Und da ist es bei mir so, dass ich das nicht erreichen konnte mit den 2 Mahlzeiten, die ich dann beim Intervallfasten da so hatte. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich um 9, wenn ich ins Büro komme, mache ich mir ja schon mal einen Proteinshake. Den mache ich mir meistens mal so ein paar Beeren nochmal so dazu oder so. Dann habe ich so meine ersten 30 Gramm, mache ich mir um 11 nochmal einen zweiten. Meistens der erste dann eben halt so ein, also ein Veganer, der dann, ein Veganer Proteinshake, der dann eine relativ hohe Proteindichte schon hat. Mhm. Und dann habe ich gegen 11 nochmal so ein Isoclear. Das heißt also, schmeckt eigentlich wie geschmackvolles Wasser, muss man sagen. Mhm. Hat aber eben hat auch, ich glaube, der Isoclear hat 87% Protein. Also wirklich schon eine hohe Proteindichte, so dass ich dadurch dann schon mal auf meine 60 bis 80 Gramm, ich dosiere meistens ein bisschen höher, so dass ich so auf so 60 bis 80 Gramm dann schon bis zum Mittagessen komme. So. Und dann ist es so, dass ich, wenn ich sage mal, wenn ich selbst am Regler bin, dann versuche ich mich schon immer sehr vegetarisch zu ernähren, bewusst nicht vegan, weil auch das, wenn man irgendwo was kauft, bestellt oder sowas, dann auch da die Proteinmenge zu bekommen, manchmal ein bisschen schwierig ist. Also ich habe da ein oder zwei Restaurants bei mir in der Nähe, wo ich das dann eben halt auch dann bekomme, aber wir machen auch häufig dann im Team, dass wir uns dann einen großen Salat machen und da sind dann häufig dann eher Feta und Mozzarella oder sowas dann drin und ich bin ja ein großer Fan, lustigerweise erst seit ein paar Monaten vom Harzer Käse geworden, weil ich den immer so, ich weiß nicht, das war immer der Inbegriff von Stinkekäse, der lustigerweise, wenn er ganz frisch ist, gar nicht so ist und der ja eine unglaubliche Proteindichte hat im Vergleich zu einem wahnsinnig niedrigen Fettgehalt. So. Und deswegen finde ich den als Ergänzung, aber den darf ich immer nicht in die Salatschüssel mit reintun, sondern den schneide ich immer auf und lege ihn daneben und nachher snacken die Leute ihn dann auch weg. Aber dass dann das Kollektiv sozusagen bereit ist, dass der auch mit im Salat ist, das ist, so weit sind wir noch nicht.
Und abends?
Abends wechselhaft, ehrlich gesagt. So, ich bin abends tatsächlich, achte ich schon sehr stark auf Low Carb. Mhm. Ich bin ein wirklich großer, also ist immer so lustig, wenn irgendwo mal so, manchmal kriegt man ja noch so Abschiedsbücher, so mit so wie so ein Poesiealbum. Und bei mir ist es wirklich seit meiner Kindheit, mein Lieblingsessen ist tatsächlich der Rahmspinat mit dem Blub. Mhm. Und den mit Eiern kombiniert,
finde
ich
auch
super. Ja, ich liebe es total. Also es ist wirklich so ein Kinderessen. Es ist von den Proteinwerten und von den Gesamtwerten. Also ich meine, wenn du so eine 500 Gramm Packung Spinat hast, das sind 250 Kalorien. Wenn du dir dazu noch 2-3 Eier dazu machst, so, dann bist du unter 400 Kalorien, hast du dann dein Abendessen, nahezu keine Kohlenhydrate und
viel Protein.
Einfach super, auch von der Belastung sozusagen, körperlichen Belastung, wie viel du noch abends dann so verdauen musst. Also von daher.
Das ist super Impuls. Habe ich lange nicht mehr gegessen. Ja,
musst du unbedingt machen. Ja. Musst du unbedingt machen, ist fantastisch. Ich habe das, neue Spinatleidenschaft, habe ich jetzt nochmal mit einer anderen Variante geweckt, dass ich mir tatsächlich dann mageres Rindfleisch kaufe. Mhm. Das dann eben halt schön in der Pfanne anbreite mit 4 Zwiebeln. Zwiebeln sind ja ein wahnsinnig wichtiges, auch gesundes Lebensmittel. Und dazu dann einfach den Rahmspinat dann da drauf. Mhm. Und dann hast du so eine Spinathack-Masse.
Ja.
Klingt jetzt nicht so appetitlich.
Das klingt sehr lecker. Ich habe Hunger.
Aber ich kann dir wirklich sagen, ich lieb's sehr.
Ah, klasse. Jetzt waren wir schon beim Abendessen. Wie sieht deine Schlafroutine aus? Weil es ist ja nachgewiesen, idealerweise isst man so 2 bis 3 Stunden vorm Schlafengehen seine letzte Mahlzeit, damit der Magen entleert ist und man nicht so schwer belastet ins Bett geht.
Ja, also wenn ich nicht irgendwo gerade auswärtige Termine habe, mache ich das auch immer so. Also ich versuche spätestens bis 19 Uhr eigentlich das Thema Essen abgeschlossen zu haben. Da bin ich wirklich so ganz gut und konsequent. Ich versuche auch ich bin jemand, der insgesamt nicht viel Fernseh schaut. Mhm. So, also das interessiert mich auch. Also lineares Fernsehen schon lange nicht mehr. Ich schaue, wenn, dann immer mal gerne Filme, aber auch da ist es dann so, dass da jetzt nicht mehr so viel. Also das war irgendwie früher mehr, als man noch wirklich so große, tolle Kinofilme hatte und sowas alles und so. Ich habe das Gefühl, dass das durch die ganzen Streaming-Anbieter auch nicht unbedingt besser geworden ist. So. Also zumindest ist viel mehr da und damit auch viel mehr schlechte Qualität da eben halt auch so da. Von daher bin ich tatsächlich jemand, der abends dann, weiß ich nicht, ich sitze wirklich oft auch gerne noch am Computer. Mir macht es wirklich viel Spaß, auch Sachen zu schreiben. Ich habe, sind ja bei LinkedIn auch vernetzt, ich habe dann häufig, dass ich dann irgendwelche Studien lese oder sowas und da kleine Beiträge dann draus mache. Und sowas macht mir Spaß. Ich habe im Augenblick zwei Kolumnen, jetzt gerade eine dritte noch. Also eine ist in der GQ oder für die, war für die Zeitschrift GQ, ist jetzt für GQ Online. Eine ist für eine kleine Sportmagazin, Sporting Hamburg. Und eine ist jetzt neu, haben die mich jetzt angeschrieben, ob ich auch für den Fokus schreiben könnte. Ja, so, also von daher, solche Sachen machen mir Spaß. Also alles, was in diese Kategorie Content Creation eigentlich so geht, ist etwas, was mich total entspannt, ehrlich gesagt. Ach so, und dann sind wir aber dann an sich das Thema Schlafen selbst. Ist es so, dass ich habe mir, da kann man jetzt drüber streiten, wie gesund oder ungesund das ist, aber mein Ritual ist tatsächlich abends dann zum Einschlafen ein Hörbuch anzumachen. Das ist wie andere Leute mit 3 Fragezeichen-Kassetten. Ich empfehle nur eben halt der Unterschied zu Hörspiel und Hörbuch ist, dass das Hörbuch meistens monotoner gelesen wird. Das heißt also bei Hörspielen heißt man dann ja doch mal, dass dann irgendwie ein Autounfall dann dabei ist oder ein Schuss abgegeben wird oder keine Ahnung was. Das ist zum Einschlafen für mich nicht so ideal. Und ich setze dann den Timer immer bei diesem Hörbuch meistens immer auf 5 Minuten, dass es nach 5 Minuten ausgeht und ich höre seltenst, dass das Buch zu Ende ist. So, dann kann man sich drüber streiten, wozu hast du denn das Buch überhaupt? Dann kann ich eben halt sagen, dass es eben, wenn ich das Buch nicht anmache, ich nicht schaffe, in 5 Minuten einzuschlafen. Es ist so wie, wirklich so wie ein Impuls, der meinem Körper eben halt gegeben wird, dass er sagt, okay, wenn jetzt eben halt dieses Hörbuch läuft, dann muss er einschlafen.
Ja, es ist wie für andere Leute, die so White Noise hören, genau, wie ein Rauschen oder was auch immer.
Genau. Ja. Es hilft mir vor allem, meinen Kopf zu klären. Das heißt also, ich fange jetzt lustigerweise gerade an, mir eine Meditationsroutine anzugewöhnen, die aber interessanterweise ich jetzt eher morgens mache. Das heißt also, wenn ich morgens aufstehe, dass ich noch einen Augenblick im Bett liegen bleibe und dann eben halt bewusst so nicht lang, meistens immer so 10 Minuten eine Meditation nochmal mache, wo ich eben halt denke, dass man gerade, wenn man das Thema Atmung dem Körper morgens nochmal richtig zeigt, dass es dann eben halt sich, oder was heißt, ich glaube, dass das ist de facto so, dass wenn man eben halt mal bewusste Atmung in den Tag einbaut, dass man dann auch über den Tag hinweg bewusster atmet. Also von daher, das ist so einer der Gründe. Das heißt, das schaffe ich jetzt so 3 bis 4 Mal die Woche schon mittlerweile, dass ich dann morgens meditiere. Aber ich finde, dieses Hörbuch hilft mir dabei, meine Gedanken auszuschalten. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt nur noch dem Buch zuhöre, denke ich nicht mehr über andere Dinge nach. Und ich glaube, deswegen habe ich meistens auch eine recht gute Schlafqualität.
Ja, sehr gut. Also ich nehme zum Schlaf auch entsprechende Empfehlung von Andrew Huberman. Einige Supplemente, die meinen Schlaf unterstützen sollen. Das Magnesium, Threonat, Apigenin, L-Theanin und nochmal ein bisschen mehr Magnesium zum Abend. Und ich schlafe wie ein Baby.
Sehr gut, ja. Ich nehme meistens nochmal als Abendmagnesium, nehme ich nicht das Elva, sondern ich nehme die Sangokoralle, weil ich festgestellt habe, dass ich tatsächlich so ein leichtes Kalziumdefizit habe. Und dann hast du ja diese 2:1 Mischung bei der Sangokoralle, also Magnesium mit Kalzium. Und das ist sozusagen mein Abendgeschichte. Melatonin nimmst du nicht?
Nein, ich, also Melatonin funktioniert bei einigen Menschen, aber nicht bei allen. Ich habe es mal probiert, es funktioniert auch nicht. Also eher gegen den Jetlag.
Ich nehme es auch nur beim Jetlag. Also wenn ich auf Reisen bin, dann meistens, wenn man dann in den USA ist, dann geht man immer zu CVS und dann kaufe ich die immer gerne als Gummibärchen. Also ich möchte auch nicht, wenn man das da anschaut, also an Füllstoffen und keine Ahnung, was da drin sind. Aber ich finde es immer ganz angenehm, weil ich versuche spätestens ab 19 Uhr auch nichts mehr zu trinken oder wenn, dann höchstens mal so eine kleine Tasse von irgendeinem Abendritual, dass man dann irgendwie, ein Freund von mir, der hat so eine Golden Milk, dass ich dann irgendwie sowas mir dann, gerade in der Winterzeit finde ich das ganz schön, nochmal so eine goldene Milch dann zum Abend zu trinken.
Was ist eine goldene Milch?
Ach so, goldene Milch ist was kommt aus dem Ayurvedischen und das sind in erster Linie der größte Anteil ist da Kurkumin. Also, und dann ist aber auch ein bisschen Ashwagandha noch drin und oh mein Gott, mein Freund Brownie wird mich erschlagen, dass ich es jetzt nicht mehr richtig sage, aber auf jeden Fall sind so ein paar von so Adaptogenen nochmal zusätzlich mit drin. Das ist so ein bisschen enhanced, aber es ist eben halt vor allem auch diese Kurkuma-Ladung, die ich eben halt ganz gut finde.
bietet ihr das an bei Sunday, eine Golden Milk?
Ich glaube ehrlich gesagt, wir haben einen Kurkuma.
Also ich nehme es in Kapselform.
Wir haben einen Kurkuma-Latte haben wir im Programm. Der war aber, als ich gekommen bin, immer ausverkauft. Deswegen habe ich ihn ehrlich gesagt noch nicht probiert. Und wie gesagt, weil ich ein Freund von mir mich damit mal versorgt hat, habe ich eben halt noch die andere Variante zu Hause. Aber wir bieten ein Kurkuma-Latte an, das weiß ich. Wenn er nicht ausverkauft ist.
Ja. Du bist ja sehr umtriebig, hast einen ganz tollen Podcast, den ich hier nochmal erwähnen möchte. Healthwise, jeden Sonntag. Mhm. Sehr schöner Podcast.
Vielen Dank. Wir sind jetzt sogar schon, die ersten zwei Mittwochfolgen sind jetzt schon gelaufen. Morgen, wir nehmen ja heute am Dienstag auf, kommt schon wieder eine Mittwochfolge. Ich weiß noch nicht genau, ob wir die dauerhaft machen. Mhm. Mittwochs ist im Augenblick unsere Experimentierrampe. Das heißt, also, wir haben einmal einen englischen gemacht, weil tatsächlich ja viele Leute keine englischen Podcasts hören wollen. Und damit wir nicht die Sonntagshörer am Sonntag enttäuschen wollten, dass jetzt sie was auf Englisch hören müssen, haben wir es auf Mittwoch geschoben. Das andere Mal haben wir jetzt ein Q&A gemacht, dass wir also wirklich mal so die Fragen aus der Community beantwortet haben. Und dieses Mal haben wir jetzt bewusst eine Folge über die unterschiedlichen Darreichungsformen von Supplementen. Das heißt also, was man als Kapsel nehmen kann, was als liposomal, was als Pulver. Und da haben wir eigentlich mal ein Aufklärungsbriefing für unsere Creator gemacht. Und dann fanden wir den Inhalt so gut, dass wir ihn mitgeschnitten haben und den jetzt auch mal rausbringen. Und ich auch, der ist jetzt wieder bewusst auf einem Mittwoch, weil ich nicht möchte, dass der Kanal als so Dauerwerbekanal wahrgenommen wird. Das heißt also, Menschen, die sich dafür interessieren, wie man supplementiert, die können jetzt am Mittwoch dann diese Folge hören. Für die anderen ist quasi der in Anführungsstrichen allgemeine, nicht auf die Werbung ausgerichtete Content ist dann eben halt am Sonntag, wobei ich ehrlich gesagt auch nicht sagen kann, dass die Folge jetzt richtige Werbung ist, aber es ist natürlich klar, in dem Augenblick, wenn du dann mit einem Mitarbeiter im Haus über Supplemente redest, dass das dann gleich immer kommt, das ist so ein Werbekanal, und deswegen habe ich gesagt, okay, dann kommt es auch auf die Probierrampe.
Jetzt bist du ja Longevity-Enthusiast.
Ich bin jetzt neuerdings, das möchte ich an dieser Stelle, weil bin ich sehr stolz drauf, habe ich mein erstes medizinisches Diplom tatsächlich gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Es ist so ein Kurs, der angeboten wird, da steckt der Alex Savarenkov hinter. Das ist einer der führenden Forscher für das Thema Bioaging Clocks, also das biologische Alter zu bestimmen, in Kombination mit AI. Der ist so wirklich so einer der AI-Menschen in der Longevity-Szene. Und der hat tatsächlich diesen Kurs angeboten über Longevity Medicine, so ein Online-Kurs. Und das fand ich hochinteressant, ehrlich gesagt. Und ich war auch echt ganz begeistert, dass ich auch allem folgen konnte. Das heißt, also auch das ist, der ist wirklich auf Ärzte ausgerichtet. Mhm. Also ich glaube, wenn die wissen, dass ich kein Arzt bin, würden sie mir das Zertifikat wieder wegnehmen. Aber da er kein Englisch spricht, hoffe ich, dass er das jetzt hier nicht hören wird.
Sehr gut. Aber du beschäftigst dich ja mit der Szene intensiv. Was siehst du am Horizont an neuen Technologien, um die Gesundheitsspanne zu verlängern?
Ich finde, das vielversprechendste ist eigentlich das, was Biolytica angekündigt hatte. Biolytica ist ein Softwareanbieter von einer Medizinsoftware, wo dieses Silo-Wissen der einzelnen Ärzte und verschiedenen Devices und alles eben halt mal beendet wird. Mhm. Weil die Idee ist es, dass dann nicht nur deine persönlichen Blutwerte reinkommen, sondern dass alle deine Gesundheitsdaten, die verfügbar sind, da reinkommen, in diese eine Patientenakte. Das kombiniert mit den Wearables. Das heißt also, ich sehe dich, du hast ja hier einmal ein Whoop-Band, du hast ein Aktivierband, also das Whoop-Band ist ja für deine grundsätzliche Aktivität, das Aktivierband ist für deinen Bluthochdruck oder Blutdruck, dann hast du noch eine Apple Watch. So, ich bin ähnlich nerdig, also bei mir ist es der Oura Ring und die Apple Watch, das Aktiv habe ich abgelegt, weil ich so häufig immer wieder neue Kalibrierungsprobleme hatte. Das hat mich ein bisschen genervt, aber ich habe gehört, dass die neue Software da besser sein soll. Das liegt noch irgendwo zu Hause, aber wie auch immer. Ich will nur einfach sagen, ich habe dann auch mal so eine Schlafmatte, ich habe dann noch mal so eine Waage, die jeden Morgen ein 6-Kanal-EKG schreibt. So, ja. Also ich meine, das ist schon auch irre, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in ihrem Leben überhaupt mal ein 12-Kanal-EKG schreiben. Und wenn man sich überlegt, dass bei mir jeden Morgen jetzt ein 6-Kanal geschrieben wird, das ist schon einfach total irre. Das noch kombiniert, diese ganzen Daten gehen da rein, deine Gesundheitsdaten von den Ärzten, aber von allen Ärzten, vom Urologen, vom Allgemeinmediziner, von CT, vom MRT, je nachdem, was du eben halt verfügbar hast. kommt da rein. Und dann auch nochmal bei mir, ich habe auch nochmal einen sehr ausführlichen Gentest gemacht. Mhm. Auch diese Daten würden da reinfließen. Plus, last but not least, auch nochmal die Prädisposition, die du von deinen Eltern mitbringst. Mhm. Das heißt also, welche Erkrankung gab es bei deinen Eltern, welche Erkrankung gab es bei deinen Großeltern. Und das wird alles eben halt zusammen in eine Akte gebracht und dann eben halt über künstliche Intelligenz dann auch diese Dots miteinander verbunden. Und wenn das dann eben halt in einer breiten Masse verfügbar ist, kann natürlich, also nachher am Ende kann die AI nur durch die Menge der Daten lernen, aber die kann dann wahrscheinlich genau sehen, wie sich vielleicht, also ich trage den Oura Ring jetzt seit 5,5 Jahren. Das heißt, seit 5,5 Jahren tracke ich meine Herzratenvariabilität. Und wenn dann irgendwann die künstliche Intelligenz dann sieht, ah, Moment, das ist zwar alles noch Chico, aber wir sehen hier eine gewisse Veränderung. Und diese Veränderung wird dann auf kurz oder lang dahin münden, wenn du nicht das und das machst. Ja. Also ich glaube, dass da wirklich der spannendste Faktor sein wird, was das Thema künstliche Intelligenz betrifft. Das ist sozusagen das, was ich technologisch sehe.
Und das ist das schon verfügbar?
Es ist, also es gibt zwei Anbieter, die es im Augenblick machen und der komplette Rollout und die komplette Funktionalität ist so noch nicht da. Mhm. Aber kann man sich mal auf der Seite von Biolytica anschauen, das ist auf jeden Fall hochspannend. So, das sehe ich auf der technischen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich eben halt auch bei der Forschung im Augenblick ja viele Dinge, die spannend sind. Wir hatten im Eingang schon darüber gesprochen, dass das Thema Taurin sehr vielversprechend ist. Es gibt die sogenannte TAME Study. Das ist da, wo es darum geht, ob man Metformin wirklich auch Menschen geben sollte, die keinen Diabetes haben. Dann das Rapamycin ist natürlich auch etwas, eine der Medikamente, die sehr vielversprechend sind. Ich traue mich an diese Medikamente noch nicht ran. Aber ich fand das ganz interessant. Ich habe jetzt ein Interview mit Nina Ruhe, auch mit dem Eric vom Buck-Institut dann gehört. Und der ist ja im Augenblick auch wirklich mega bullish, was insgesamt das Thema Supplements betrifft, weil er sagt, in der Vergangenheit hatten wir immer mal so erste gute Ergebnisse von irgendwelchen medizinischen Wirkstoffen. Und dann ging das Ganze aber erstmal in die ganzen Tests und Zulassungsverfahren und allem drum und dran. Und dann hat das dann wirklich von, oh, wir sehen hier eine gute Tendenz hin zu, wir können das Medikament auch wirklich einsetzen, ist ja irre weit. Und diese Institute haben jetzt einfach dieses Potenzial von den Nahrungsergänzungsmitteln gesehen, dass sie eben halt sehen, okay, wenn wir jetzt eben halt erste gute Ergebnisse haben, indem wir den Leuten eben halt die doppelte Dosis an Q10 geben, sage ich jetzt einfach mal, oder dass wir irgendwie sehen, dass wir die auf Ubiquinol im Vergleich zu Ubiquinon anders reagieren, dann gehen die einfach da voll rein, weil sie eben halt kein Zulassungsverfahren haben. Und dadurch ist der im Augenblick so euphorisch, dass er sagt, dass einfach eine viel schnellere Heilung möglich ist, weil man eben halt viel schneller das eben halt auch an den Patienten dann auch ausprobieren kann. Und ich glaube, dass wir da noch viel, viel mehr sehen werden. Ich bin ja in diesen ganzen Newsletter und allen so drin, da kommen dann immer mal wieder, es ist jetzt eine neue Fettsäure, oder was heißt neu, die ist nicht neu, aber die Fettsäure, dann sieht eben halt, dass die C15.0 Fettsäure eben halt eine ähnliche gute Wirkung hat auf natürliche Weise, wie man es eben halt auch mit anderen Abnehmspritzen sozusagen erreichen kann. Das heißt also einfach nur durch eine Fettsupplementierung man eben halt erreichen kann, dass die Leute auch aus ihrer Fettleibigkeit herauskommen kann. Und solche Dinge, die, glaube ich, die werden jetzt noch in einer viel höheren Schlagzahl kommen, und werden die Medizin und insbesondere auch die Pharmaindustrie signifikant verändern.
Wir können noch, glaube ich, uns sehr, sehr lange unterhalten, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Welche drei? Okay. Ich habe eine Sache, die ich glaube, in fast jedem Podcast, wo ich zu Gast bin, immer wieder sage, und das ist Laufen, Lernen, Lachen. Das halte ich für den besten Tipp für gesundes Altern und das erkläre ich auch nochmal ganz kurz. Das Laufen steht einfach für das Thema Bewegung, Beweglichkeit, wie gesagt, mit dem Fokus auf Krafttraining. Das heißt, es ist noch nicht mal Fokus auf Laufen, aber Laufen ist ja eben halt in der Alliteration tatsächlich für das Thema Bewegung und Aktivität. Das Thema Lernen geht einfach darum, dass man immer offen bleibt, immer offen für Neues bleibt. Und da, wir haben gar nicht, du hattest es einmal ganz kurz angesprochen, das Thema soziale Kontakte, offen auch für andere Menschen. Das heißt also, wenn man nicht offen bleibt, ständig neue Freunde kennenzulernen, also da Fremde zugehen, gucken, ob das Mindset vielleicht zusammenpasst und auch mal offen für deren Perspektive bleibt. Also dieses negativ behaftete Wort Neugier, dass man dafür immer wieder offen bleibt. Weil, wenn wir wirklich beide 120 werden wollen, dann können wir beide uns dann noch weiter hier unterhalten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Eltern noch da sind, ist schon mal geringer. Die Gleichaltrigen, I don't know. Aber die Freunde auch, werden es vielleicht auch nicht alle bis 120 schaffen. So. Das heißt, wenn du nicht dafür sorgst, dass du auch regelmäßig immer wieder neue Kontakte hast, neue Menschen kennenlernst, dann kann das auch ganz schön einsam werden. So, das heißt also, lernen nicht nur eben halt, um immer wieder Neues dazuzulernen, sich zu verändern, sondern auch lernen im Sinne von andere Menschen kennenlernen. Und Lachen steht tatsächlich für die soziale Komponente, weil nur in Gesellschaft können wir eben halt auch lachen. Und das ist eben halt genau der Punkt, den ich eben halt bei Brian Johnson mit einem Fragezeichen versehen sehen würde. Ich weiß nicht, wie viel er lacht. Ich weiß nicht, wie viele Freunde der noch so trifft, wie fröhlich das ist. Er bringt es ja sehr glaubhaft rüber, dass das alles gut ist, aber
ich glaube, er hat auch sein Protokoll jetzt ein bisschen gelockert. Und
er reist jetzt ja auch.
Er reist jetzt auch, was er vorher nicht gemacht hat. Er hat Dinnerrunden, die offensichtlich früh starten, und er isst nichts, lässt sich aber einen Teller hinstellen, den er nicht anfasst. Aber ich glaube, er hat auch erkannt, dass die soziale Komponente sehr, sehr wichtig ist. Robert Waldinger, der ja diese Harvard-Studie macht.
Die Harvard Grand Study, die
ganz genau
das sagt.
Hat ja auch festgestellt, dass Einsamkeit genauso schädlich ist wie eine halbe Packung Zigaretten jeden Tag rauchen. Ja, oder Fettleibigkeit.
Ja, und ich glaube es auch sofort. Ich glaube es auch sofort, weil jeder hat mal seine einsamen Momente, muss man dann immer so sagen. Und manchmal ist es dann auch tatsächlich so, dass ist so schön. Ich habe bei mir, wenn ich nach Hamburg zurückkomme, ich fahre meistens Donnerstagabend nach Hamburg zurück, und dann Freitagmorgen haben wir so eine Kaffeerunde auf dem Isemarkt, das ist so ein Wochenmarkt in Hamburg. Und diese, da sind wir, also wir sind so 9 Leute in dieser Gruppe, manchmal kommen noch ein paar andere dazu, manchmal sind nicht alle da, aber man hat dann so direkt einfach am Freitagmorgen so sein Friends-Update und das wöchentlich. Das ist so viel wert, also das ist wirklich ein Traum. Und das Witzige ist, der Jüngste in der Gruppe ist 31, der Älteste ist 66. Mhm. So, das heißt also auch having friends of all age groups ist einfach total inspirierend, sowohl in die eine als auch in die andere Gruppe.
Absolut. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Nils, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Austausch.
Vielen Dank für das Interview.
Die Fakten der Folge.
Nils hat uns erzählt, dass Supplemente nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung betrachtet werden sollten. Ihre Hauptfunktion ist es, Nährstofflücken zu schließen und spezielle Bedürfnisse zu adressieren, die durch die normale Ernährung nicht ausreichend gedeckt werden können. Die Auswahl der Supplemente sollte individuell angepasst werden, basierend auf persönlichen Bedürfnissen, Zielen und möglicherweise bestehenden Mängeln in der Ernährung. Beispielsweise benötigen Sportler und Kraftsportler oft zusätzliche Proteine und bestimmte Mikronährstoffe, um ihre Leistungsziele zu erreichen. Die Qualität der Supplemente ist entscheidend. Es ist wichtig, auf seriöse, getestete Marken zu setzen, die Reinheit und Qualität gewährleisten. Auch die richtige Dosierung ist wichtig, da eine zu hohe oder zu niedrige Dosierung der Supplemente den gewünschten Effekt beeinträchtigen oder sogar negative Nebenwirkungen haben kann. Einige Supplemente können mit Medikamenten oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln interagieren oder Nebenwirkungen verursachen. Daher ist es wichtig, die möglichen Wechselwirkungen und Risiken zu kennen und gegebenenfalls vorab mit einem Experten zu besprechen. Außerdem haben wir von Nils gehört, dass für einen gesunden Lebensstil ein Mix aus gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung wichtig ist. Ich veröffentliche mein erstes Buch. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß von meinem Ziel, gesund alt werden zu wollen. Dafür scheue ich keine Mühen und Mittel. Von radikalen Ernährungsumstellungen über präzises Glukosetracking bis hin zum Marathonlauf. Ich habe alles ausprobiert. In meinem Buch, das am 10. Oktober 2024 erscheint, gebe ich euch tiefe Einblicke hinter die Kulissen dieser Mission und teile meine Einsichten, Erfolge, aber auch Misserfolge. Vorbestellen könnt ihr es über den Link in den Shownotes. Ihr habt Fragen dazu? Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtec.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: beim Essen auf die Reihenfolge achten. Die Reihenfolge, in der du deine Nahrungsmittel isst, kann einen erheblichen Einfluss auf deine Verdauung und Blutzuckerkontrolle haben. Beginne deine Mahlzeit mit ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Salat oder Gemüse, um die Verdauung anzuregen und ein Sättigungsgefühl zu fördern. Danach sind proteinreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte ideal, da sie die Verdauung weiter unterstützen und den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Kohlenhydrate wie Brot oder Reis sollten idealerweise am Ende der Mahlzeit gegessen werden, da sie langsamer verdaut werden, wenn sie auf bereits verdaute ballaststoffreiche und proteinreiche Nahrungsmittel folgen. Diese Reihenfolge kann helfen, schnelle Blutzuckerspitzen zu vermeiden und die Aufnahme von Nährstoffen zu optimieren. Zudem kann das Vorziehen von Ballaststoffen und Protein dazu beitragen, Heißhungerattacken zu reduzieren. Die richtige Reihenfolge der Nahrungsmittel kann zudem Verdauungsprobleme wie Blähung verringern, indem sie die Verarbeitung von schwer verdaulichen Lebensmitteln erleichtert. Achte darauf, wie dein Körper auf diese Strategie reagiert, da individuelle Bedürfnisse variieren können. Probier es aus und finde heraus, was für dich am besten funktioniert. Also mein Random Reminder in dieser Woche: beim Essen auf die Reihenfolge achten. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.